Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, mal hier zu sein. Ich war so lange nicht mehr hier, dass ich an die falsche Adresse gefahren bin, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Und ich bin schon Gott dankbar, dass ich das ein Wunder erleben durfte, dass mich jemand heute Morgen aufgelesen hat und sagt, fahr mal hinter mir her. Das war total klasse. Ja, ich komme aus Rehe, Hans-Robert Dapprich, bin dort im Ältestenkreis und wir freuen uns über diesen Kanzeltausch. Wir machen das, oder wir haben das seit einigen Jahren schon mal mit Weigandshain, so in der anderen Richtung. Und mit euch hier in Mademühlen, ja, da, der Willi ist im Chor, der ist öfters da, den kenne ich, aber sonst fehlt so ein bisschen der Kontakt. Früher bin ich noch hier zum biblischen Unterricht gekommen, habe noch was gelernt. Ich weiß nicht, die Alten kennen vielleicht noch den Herrn Hensel. So eine zwiespältige Erinnerung bei mir, aber okay. Und deshalb ist es total schön, hier zu sein. Vielleicht so ein paar Worte zu uns. Wir haben uns auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich sehe, ihr habt euch auch sehr entwickelt, zumindest euch äußerlich. Und haben irgendwann gebaut, das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, und das war ein geniales Erlebnis mit Gott. Dieses Ringen um eine Entscheidung, dieses Entscheiden in letzter Minute, um Gott zu sehen und dann zu sehen, wie Gott segnet, wie Gott dabei ist, wie Menschen, die vorher total kritisch waren, mitgearbeitet haben, wie das ein Gemeinschaftsakt war, dieses Gebäude hinzustellen. Das war genial. Und dann hatten wir ein neues Gebäude. Und dann irgendwie hat mir so irgendwann zurückgeblickt und hat gesagt, was ist denn seitdem passiert? Und wir mussten feststellen, dann haben wir so ein bisschen durchgeatmet. Und da sitzen wir und genießen unser Gebäude. Aber irgendwie fehlt so der Drive, mehr zu machen. Der Drive, was Neues anzupacken. Der Drive, wieder nach außen zu gehen. Und das ist so die Situation, wo wir versuchen, langsam rauszukommen, zu sagen, okay, was ist denn unser Auftrag in der Welt, in unserem Ort? Und letztes Jahr hatten wir so die erste größere Aktion, hatten ein Oldtimer-Treffen. Und es war klasse. Gott hat es gesegnet. Und im Herbst hatte jetzt einer unserer Brüder die Idee, dass wir mal einfach ein offenes Feuer machen und Menschen aus dem Dorf, speziell Männer aus dem Dorf, einladen zum Feuer. Und so langsam entwickelt sich da was, dass wir wieder anfangen, Licht zu sein in unserem Dorf. Und das freut uns total. Aber es ist, wir sind das noch nicht. Wir arbeiten noch daran, um rauszugehen. Und ja, bevor ich das vergesse, ganz liebe Grüße von den Ältesten, von der Gemeinde soll ich ausrichten heute Morgen. Und ja, vielleicht können wir ja in Zukunft noch mal näher aneinander rücken und Dinge gemeinsam machen. Wir hatten jetzt mit Weigandshain, mit Emrichenhain und mit Renroth zusammen die Allianz Gebetswoche und es war ein Segen. Und zu sagen, okay, ich bin noch in der Generation groß geworden, wo unsere ältere Generation, unsere Eltern immer gesagt haben, wir wollen uns so ein bisschen absondern. Wir wollen nicht so viel mit denen zu tun haben. Und wir verändern uns und wir haben uns verändert und das ist total schön. Und dass wir jetzt so den Blick haben, sagen wir, lass uns doch auf die Gemeinsamkeiten gucken. Wir folgen dem Herrn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wir alle haben diesen Herrn im Herzen. Wir haben Vergebung unserer Schuld und das vereint uns. Und das ist das Wichtigste. Ja, da stehen wir gerade als Gemeinde und für dieses Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. Wir wollen mit den Oldtimer-Treffen machen, wir wollen mit der Männerarbeit weitermachen. Wir haben eine Klausur im Februar geplant, wo wir so ein bisschen über Visionen reden, über Ziele reden, wo wollen wir denn hin. Wir sind unterwegs im Auftrag unseres Herrn und danken Gott, dass er noch zu uns redet, mit uns arbeitet und uns gebrauchen will. Ja, und das hoffe ich auch für heute Morgen, dass Gott mich gebrauchen kann für euch, dass das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch helfen kann. Und vielleicht so ganz am Anfang, haben wir eben ein schönes Lied gesungen, das über Veränderungen gesprochen hat. Dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Und das ist ja so das Ziel von einer guten Predigt. Veränderung zu erreichen, Ermutigung zu erreichen. Dass nach einem Sonntag eine Woche vielleicht ein bisschen strahlender wird. Und wenn ihr aus dem Gottesdienst heute Morgen überhaupt nichts mitnehmt, außer einem Satz, dann nehmt den mit, der jetzt vorne steht. Der ist aus unserem Text, den wir gelesen haben. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden. Macht das in jeder Situation. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen. Aber wenn ihr das mitnehmt und morgen früh irgendwas schiefläuft und ihr erinnert euch an diesen Satz, dann haben wir heute schon viel erreicht. Dann ist die Botschaft angekommen. Das wünsche ich uns und mir genauso. Vielleicht noch ein Satz vorab. Man hat ja immer so Gedanken. Meine Frau sagt zu mir, warum nimmst du nicht eine Predigt, die du schon mal gehalten hast? Das fällt mir schwer. Eine Predigt, die ich halte, da muss ich mit schwanger gehen, die muss mich beschäftigen. So einfach zu gucken mal in den Akten, ja, die war, was weiß ich, 2015 habe ich die gehalten, die nehme ich mit nach Mahlmühlen, schaffe ich nicht, kann ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen was. Von daher habe ich die letzten Wochen sehr über diese Predigt heute nachgedacht und hatte schon erst eine Struktur im Kopf und Gott hat das verändert. So habe ich einen ersten Teil, der so ein bisschen nochmal aufzeigt, wie groß unser Gott ist und wie gut uns das geht. Und er ist ein bisschen größer geworden als geplant, aber lasst euch von Gott mal mit hineinnehmen. Wir haben die Jahreslosung, Gott sieht dich, auch dann, wenn du es nicht erwartest. Wir lesen in 1. Mose 16 den Text von der Hagar, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar erlebt, dass Gott ihr viel näher ist, als sie dachte. Und das nicht etwa in so einem heiligen Moment der Anbetung, wo sie in Meditation zu Gott schwelgt, sondern in der Wüste. Da, wo sie richtig dreckig ging, wo sie nicht mehr weiter wusste, da erlebt sie diesen Gott. Und genau das will Gott uns auch heute sagen. Gott sieht uns mit dieser Jahreslosung. Gott sieht uns nicht nur dann, wenn wir so oben schweben und immer ein Lob auf unseren Lippen haben, sondern vielleicht besonders dann, wenn wir in irgendeinem Lebensbereich in der Wüste stehen. Egal ob im Job, in der Familie, in der Ehe, in der Schule, völlig egal. Da, wo wir in Not sind, gerade da, sieht uns Gott. Und er ist uns viel, viel näher, als wir denken. Und was ganz wichtig ist, Gott ist uns viel näher, als wir oft fühlen. Wir sind ja als Menschen oft gefühlsgesteuert und manchmal regieren unsere Gefühle unseren Zustand. Gott steht da drüber. Auch dann, wenn wir Gott nicht fühlen, ist er uns nah. Und eigentlich sagt Gott uns in seinem Wort, er ist nur einen Gedanken entfernt. Das heißt, ich habe immer wieder, jeden Tag neu diese Möglichkeit, von einem Augenblick zum anderen diese Entscheidung zu treffen, wie ein Josaphat. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden. Und das ist genial. Das ist genial. Es ist nicht nur Sonntag, sondern es ist Montag, das ist immer. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden. Und der zweite Teil ist eine Garantie Gottes. Gott ist da, er hört uns. Und der erste Teil, er beschloss, das ist das, was wir lernen dürfen. Immer wieder diese Priorität zu setzen bei dem, was uns begegnet. Ich will mich an meinen Gott wenden. Gott stellt sich uns in der Bibel als der liebende Vater vor. Jesus schreibt uns in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus ist unser Freund, Gott, der liebende Vater. Hier bin ich zu Hause, hier bin ich geborgen. Gott ist dabei in meinem Alltag. Er ist dabei, auch wenn ich überhaupt nicht an ihn denke. Jeden Tag ist seine Liebe da. Als Kinder Gottes sind wir gesegnet. Wir beten ja oft, dass Gott uns segnet, aber wenn wir uns mal mit Gott beschäftigen und sein Wort schicken, müssen wir sagen, wir gerade hier in Europa, wir sind auf zweierlei Art gesegnet. Wir sind äußerlich gesegnet, dass wir heute Morgen in Frieden noch hier leben dürfen, dass es uns noch gut geht, dass wir materiell versorgt sind, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Wir sind gesegnet. Es geht vielen anderen Christen anders. Und wir sind gesegnet von unserem Gott, weil er uns in Römer 8 sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jesus ist für uns gestorben. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, der ist unser Hohepriester. Er hat ein für allemal, für immer, steht in der Bibel, unsere Schuld gesühnt. Er denkt nicht mehr an den Mist, den ich gestern verzapft habe. Wie genial ist das denn? Er vergibt mir und dann darf ich gereinigt von meinem Herrn Jesus Christus, geheiligt durch ihn, einem lebendigen Gott begegnen. Jederzeit. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken. Was für ein Segen. Was hätte Gott denn noch Größeres tun können für uns in seiner Gnade? Er hat seinen Sohn gegeben, der ans Kreuz gegangen ist, und wir sind eingeladen, in dieser Nähe Gottes zu leben. Der Vorhang ist zerrissen. Und um das für jeden Menschen, überall, für dich und für mich, zu jeder Zeit möglich zu machen, diese Gemeinschaft mit Gott, hat er uns seinen Geist gegeben, der in uns wohnt. Das heißt, ganz egal, wie meine Umstände sind, in mir ist der Geist Gottes, dem ich begegnen kann. Und immer kann ich diese Entscheidung treffen. Er beschloss sich, an Jahwe zu wenden. Immer. Gott ist da mit seinem Geist in mir. Kann es einen größeren Ausdruck Gottes Liebe geben, als dass er das alles für uns getan hat? Und weil das so ist, gibt uns die Bibel immer wieder die Aufforderung, fürchtet euch nicht. In Jesaja lesen wir, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir sind sein. Jeder, der hier heute Morgen sitzt, ist von Gott berufen worden. Wir sind Kinder Gottes. Und wie das so ist, das sehen wir auf dem folgenden Bild. Viele kennen das, ganz berühmtes Bild. Ein Gott, der sich nach dem Menschen ausstreckt. Ein Gott, der alles tut, um in Kontakt zu uns Menschen zu kommen. Wenn wir diese Szene mal so ein bisschen im Detail schauen, dann ist dieser Finger, der sich ausstreckt, der gerade ist, der Finger Gottes, den der Maler so gemalt hat. Und der Finger, der so ein bisschen, naja, keine Ahnung, will ich nicht, da hängt, das ist der Finger des Menschen. Und genauso ist das bei uns. Gott ist in uns, er wartet drauf, er streckt seine Hand auf, dass wir im Kontakt mit ihm jeden Tag leben. Es ist an uns, dieses kleine Fingerchen zu heben und uns immer wieder dazu entschließen, uns an Gott zu wenden. So ist unser Gott. Er sieht uns und er hat uns gesegnet. In Klagelieder 3, so einer meiner Lieblingsverse, lesen wir: Die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist deine Treue groß. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Jeden Morgen ist Gott da. Wenn ich erwache, er wartet auf mich, dass ich die Verbindung suche, dass ich ihn an die Hand nehme, dass ich mit ihm durch den Tag gehe. Und er will mich segnen. Und wenn wir am Morgen diesen Fokus legen und am Abend diesen Fokus legen und diesen Tag einrahmen in die Gemeinschaft mit Gott, und das jeden Tag machen, einen Tag, den nächsten, die Woche, einen Monat, vielleicht das ganze Jahr 2023, dann werden wir Gottes Segen erleben. Weil in der Nähe Gottes erleben wir sein Handeln. Gott sagt uns darüber hinaus, dass er unsere Sorgen tragen will, dass er unsere Lasten tragen will, dass er uns alles abnehmen will. Und wir dürfen uns immer wieder jeden Morgen sagen lassen, wie es Josua gesagt bekommen hat. Ich habe es dir gesagt, sei stark und mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Hey, morgen ist Montag. Der eine freut sich drauf, der andere denkt, was für eine Katastrophe. Der eine ist gerade oben, der andere sitzt in der Wüste Montagmorgen. Aber dieser Vers sagt, ich habe dir gesagt, sei stark und mutig. Lass dir keine Angst einjagen, weder vom Montag noch von den Situationen, die kommen. Ich bin der Herr, dein Gott. Lass dich nicht einschüchtern, ich bin bei dir. Ich, der Herr allmächtig, ist bei dir, wo du auch bist. Wir dürfen jeden Tag mit Gott, dem Allmächtigen, unterwegs sein. Wir sind gesegnet von Gott. Und wenn wir das so alles mal ein Stück zurückgehen und das mal alles in den Blick nehmen, dann können wir nur staunen und können sagen, was für ein Gott. Was für ein Tag, den ich heute erleben darf, wo Gott mir begegnet, wo Gott mir so nah ist. Was für eine Chance für morgen. Was für eine Chance für dieses Jahr 2023. Lass uns aufstehen und Gott dafür danken. Herr, unser Gott, wir beten dich an. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir dafür, dass du uns so reich gesegnet hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns so nahe kommst, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, wir danken uns dir dafür, dass du dich immer wieder ausstreckst nach uns und dass du wartest, dass wir dir antworten. Herr, du hast uns alles gegeben, du hast uns deinen Sohn geschenkt, du hast ihn ans Kreuz gebracht für uns, du hast uns deinen Geist gegeben. Jeden Morgen ist deine Liebe neu, Herr, wie unfassbar groß bist du. Und du willst mit uns gehen. Wir sind nie alleine. Du, der allmächtige Gott in uns, heute und morgen. Danke dafür. Amen. Wie so ein Leben aussehen könnte, wenn ich diese Einladung Gottes täglich annehme, das ist so ein bisschen das, was ich heute mit uns mal durchgehen möchte. Wir stehen in der Gefahr, manchmal dann, wenn es uns gut geht, das Gute als selbstverständlich zu nehmen. Wenn es uns gut geht, ist es ja oft einfach für uns zu sagen, ach, mir geht's gut, ich lobe und preise Gott. Aber wenn es uns gut geht, dann stehen wir in der Gefahr zu sagen, ist ja in Ordnung. Und der Finger bleibt unten, weil es läuft ja alles. Wofür brauche ich gerade Gott? Prima, alles im Griff. Und manchmal fehlt uns dann die Motivation, wirklich diese Konsequenz beizubehalten und täglich mich dazu zu entscheiden, mein Leben mit Gott zu teilen. Wenn wir das tun, führt uns das automatisch dazu, dass wir das Gute von Gott annehmen und zum Lob und zum Dank kommen. Immer wieder Gott die Ehre geben und Gott groß machen. Dann gibt es aber die Zeiten der Hagar, die Zeiten der Wüste, die Zeiten, wo es nicht so läuft. Ich bin überzeugt, jeder von uns kennt diese Zeiten in irgendeinem Lebensbereich, wo es knirscht. Mal ist es unsere eigene Sünde, wir sind selbst schuld. Mal sind es Beziehungen in unseren Familien, mal ist es unsere Gesundheit. Und manchmal ist es einfach das Gefühl, generell in der Wüste zu leben. Wie schon gesagt, manchmal bestimmt unsere Haltung, unser Sein, unser Gefühl. Wir wollen uns mal zwei Beispiele in der Bibel anschauen, wie Menschen mit Wüstensituationen umgegangen sind. Mit Situationen, die sie sehr herausgefordert haben. So eine, die kennt ihr bestimmt. Das ist David. Der ist mal irgendwann zum Philisterkönig geflüchtet und der Philisterkönig hat gesagt, da kannst du dich niederlassen, alles gut. Und dann wollten die Philister wieder Krieg gegen Israel führen und dieser Unterdistriktkommandant oder keine Ahnung, der hat zu David gesagt, komm, wir wollen kämpfen, komm mit. Und David kommt mit seiner Schar aufs Schlachtfeld und all die anderen Heerführer und der König sagt, nee, den David, den wollen wir hier nicht, schick den mal wieder nach Hause. Und David geht mit seinen Leuten, mit seinen Männern wieder nach Hause und kommt in den Ort, wo er gelebt hat, nach Ziklag. Und da ist nichts mehr, da ist nur noch Schutt und Asche. Da waren andere Feinde gekommen, hatten alles niedergemacht, hatten das Vieh geraubt, alle Menschen mitgenommen und auch Davids Frauen mitgenommen. Und David steht vor einem Schutthaufen, mitten in der Wüste. Und da steht in 1. Samuel 30, Vers 6, David kam in schwere Bedrängnis, denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. David hatte einige dieser Situationen in seinem Leben. Viel Grund zu verzweifeln, mit Gott zu hadern und Angst zu haben. Und hier war es ja so, dass er einen eigenen Verlust hatte. Seine Frauen waren auch weg. Und dann kommen noch die anderen und sagen, du bist schuld. Du bist schuld an all dem hier. Verzweiflung. Und manchmal kennen wir solche Situationen auch. David ist aber auch hier ein geniales Beispiel. Wir lesen in dem Wort dann, geht es weiter, David holte sich Mut bei Gott. Aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Und dann lesen wir weiter, dann fragte er Jahwe. Und manchmal geht es uns doch genauso. Die Umstände prägen unser Leben, wir kommen in Angst, wir haben Sorgen. Manchmal kommen sie von außen. Manchmal haben wir sie selbst verursacht. Und manchmal droht uns das, was wir Leben nennen, einfach aufzufressen. Und ich weiß nicht, wie du oder wie ihr reagiert, wenn es mal hart kommt, wenn ein großes Problem aufkommt. Manchmal tendieren wir Menschen dazu, sofort eine Lösung zu haben, für uns oder auch für andere. Und dann heißt es, geh doch zum Doktor oder geh doch zu dem Doktor oder geh doch zu dem Versicherungsmakler oder ich habe ein Problem, dann gehe ich zum Anwalt. Das ist so oft unsere erste Reaktion. Aber David, seine erste Reaktion war, er geht ins Gespräch mit seinem Gott. Er hat eine Beziehung mit seinem Gott und der entscheidende Satz in dieser Beziehung ist, aber David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Und diesem Beispiel dürfen wir auch täglich folgen. Ganz egal, was uns betrifft, die erste Adresse darf Gott sein. Und das zweite Beispiel, davon haben wir schon in dem eingangs gelesenen Text gelesen, aus 2. Chronik 20. Da geht es einem König ähnlich. Der König Josaphat, König von Juda, ist ein Mann oder einer der Könige nach dem Herzen Gottes. Es gab ja immer die einen und die anderen. Und Josaphat war jemand, der Gott im Herzen hatte, der in diesem Volk Juda Gott groß machen wollte. Und dann erlebt er Folgendes. Da steht in 2. Chronik 20, einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Menoiter zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldet dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich aufgezogen. Wir haben es eben schon gehört. Und dann kommt der wichtigste Satz in diesem Text. Was macht der König? Wir lesen nichts von Mobilmachung, wir lesen nichts von Beraterstab. Wir lesen in der Bibel, da erschrak Josaphat. Also erstmal eine total menschliche Reaktion. Also auch das, was uns passiert, wenn wir in eine Situation kommen, die uns überfordert, dann macht uns das zu schaffen. Wir haben Angst, wir haben Sorgen, können nicht mehr schlafen. Und das ist menschlich und das ist verständlich. Und es ist grundsätzlich auch nichts Schlimmes. Josaphat geht damit so um und sagt, er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein großes Fasten für Juda ausrufen. Und das ist der Satz, den ihr mitnehmen sollt. Erinnert euch, das ist das, was er tat. Er stand vor einem riesigen Problem, für eine Situation, die er nicht bewältigen konnte. Und er beschloss, sich an Jahwe zu wenden. Und das ist einfach die Frage an mich, wie reagiere ich? Und wenn wir einen Vorsatz mitnehmen aus dieser Predigt nochmal, dann immer wieder, lasst uns bei allem, was kommt, immer wieder die Entscheidung treffen, zu Gott zu gehen, die Verbindung zu Gott zu suchen, jeden Tag. Und jetzt lasst uns mal schauen, was danach kommt, wie Gott handelt. Nehmen wir mal David. Wir haben gesehen, Gott holte sich Mut bei David. Wir haben gehört, dass David Gott gefragt hat, was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Ahnung, sind weg, was soll ich tun? Und Gott antwortete zu ihm, ja, verfolge sie, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. David bekommt eine ganz klare Einweisung, da geht's lang. Und dann lesen wir, da brach David mit seinen 600 Männern sofort auf. Als sie den Bach Besor erreichten, machten die Zurückgebliebenen Halt, denn 200 Menschen oder 200 Mann waren einfach zu erschöpft, um den Bach zu überqueren und blieben zurück. Das heißt, 30% der Mannschaft bleibt mal da. Aus 600 wären 400 Kämpfer. Menschlich schon mal sehr schwierig, wenn man in den Krieg geht. Und David führte sie weiter und dann fanden sie die Amalekiter und da steht, David fiel über sie her und schlug sie von der Morgendämmerung bis zum Abend des folgenden Tages. Alle wurden niedergemacht. Nur 400 junge Männer konnten auf Kamelen fliehen. Irgendwie eine merkwürdige Situation. Ne? Wir haben eben gelesen, David kommt mit 600 Leuten, 200 bleiben zurück, er kommt mit 400 Leuten, kämpft den ganzen Tag und er sagt, und hier steht, alle wurden niedergemacht und dann können 400 fliehen. Also 400 kommen und kämpfen und machen das ganze Heer nieder und 400 können fliehen. Da fragt man sich doch, wie stark waren denn die Feinde? Es müssen eine Menge mehr als 400 gewesen sein. Es wird hier nicht erwähnt. Die Bibel sagt nicht, wie stark das Heer war an dieser Stelle. Warum nicht? Weil es egal ist. Wie viele Leute gegen David standen, ist im Angesicht des lebendigen Gottes, im Angesicht eines allmächtigen Gottes einfach nicht wichtig. David tat, wie Gott ihm geboten hatte und er lebt, wie Gott mit ihm kämpft, wie Gott für ihn kämpft, wie schon bei Goliath. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. So hat David auch hier gekämpft. Und Gott bekennt sich zu ihm und kämpft mit und kämpft für ihn. Und das Ende ist, David befreite alle Gefangenen, auch die beiden Frauen. Niemand wurde vermisst. Wenn wir das zusammenfassen, kommt David in seiner persönlichen Bedrängnis zu Gott und spricht mit Gott. Gott gibt ihm Antwort und David gehorcht Gott. Und dann greift Gott mit seinen natürlichen Kräften ein. David erlebt einen Gott, der segnet, der näher ist, als er denkt. Und vielleicht erkennen wir hier ein Muster, das wir uns mal anschauen wollen. Erstens, David hat ein Problem. David wendet sich an Gott. Er geht ins Gebet. Zweitens, Gott antwortet und David bekommt Weisung. Drittens, David ist gehorsam. Er tut, was Gott ihm sagt. Und Gott ist mit ihm, er ist allmächtig und übernatürlich. Und dieser Gott ist heute noch derselbe. Und wenn wir das zweite Beispiel uns anschauen, von Josaphat, und wir gucken dieses Beispiel an, dann sagt Josaphat, ähnlich wie David hier, er wendet sich an Gott und sagt dann zum Schluss noch, wie uns das vielleicht auch manchmal geht, wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht es schon öfters mal so. Dann stehst du vor einem Problem und hast in dem Moment keine Ahnung, wie es weitergeht. Da ist Josaphat ein geniales Beispiel. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten unsere Augen auf dich, unser Gott. Und auch Josaphat, wir haben es gelesen, bekommt Weisung und zieht hinterher und das Volk jubelt und Josaphat gewinnt. Wir haben es eben gelesen. Und dann ist vielleicht noch was ganz Entscheidendes. Wenn wir den Rest lesen von diesem Text, lesen wir, als nun die Judäer kamen, von wo aus die Wüste überblicken kann und sich nach dem Heerhaufen umschauten, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen, niemand war davon gekommen. Josaphat und seine Leute sammelten die Beute ein. Wie genial ist unser Gott. Das Volk kommt zu Gott, das Volk sagt, macht das, zieht in den Gegend, geht dahin. Und wenn sie da sind, erleben sie, alles schon erledigt. Gott hat es gemacht. Sie konnten nur noch ernten. Eigentlich ganz einfach. Hier müssen wir mal ganz kurz stoppen. Wenn wir den Text nochmal zurückblättern, dann steht da, sagt Gott zu ihnen, zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zis heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste werdet ihr sie finden, doch ihr müsst nicht kämpfen. Stellt euch auf und tretet vor und schaut euch an, wie der Herr für euch kämpft. Wenn wir diese Geschichte lesen, ist doch ganz einfach, ist doch super. Aber wenn wir genau hinschauen, der entscheidende Punkt hier, Josaphat war gehorsam. Und sie sind mit ihrem kleinen Häufchen einem übermächtigen Heer entgegengezogen. Wie viel von den Soldaten, wie viel von den Leuten werden in diesem Heer mitgegangen sein und werden gesagt haben, was passiert hier? Gleich stehen wir dem Feind gegenüber. Wir sind nicht gerüstet, wir sind viel weniger, unsere Waffen stimmen nicht. Wir kommen hier und loben Gott, aber wir sind verloren. Wie viel werden Zweifel gehabt haben in ihrem Herzen? Wie viel werden Angst gehabt haben? Aber die Aufforderung Gottes war klar, geht hin, dem übermächtigen Feind entgegen. Und als sie das taten, als sie gehorsam waren, hat Gott sie überrascht. Auch das kann Gottes Reden sein. Und manchmal müssen wir uns fragen, was will Gott gerade für dich regeln, wenn du ihm vertraust? Gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir der Weisung Gottes folgen sollten, aber es bisher noch nicht getan haben? Josaphat, David, sie waren gehorsam, sie haben getan, was Gott gesagt hat. Wie ist das bei uns? Gehen wir dahin, wohin er uns haben will? In der Vorbereitung zu dem Text kam mir so eine Begebenheit im letzten Jahr bei mir in den Sinn, wo ich wusste, ich soll wohin gehen. Und ich habe mir schon die Gedanken gemacht, ich kenne ihn nicht und ich will auch nicht. Und ich bin nicht gegangen. Gott hat es anders geregelt, Gott ist groß. Aber das sind so Momente, wo wir, wenn wir diesen Text sehen, das sind Momente, wo Gott sagt, geh. Sei gehorsam. Und das Interessante ist, danach kommt, ich bin mit dir und segne dich. Dieser Gehorsamsschritt, der ist dazwischen. Und wenn wir jetzt diese Geschichte von Josaphat nochmal mit unserem Muster vergleichen, erleben wir, David wendet sich an Gott, er geht ins Gebet. Und Josaphat wendet sich mit dem ganzen Volk an Gott. Gott antwortet und David bekommt eine direkte Weisung. Josaphat bekommt Antwort, aber von einem anderen Menschen. Gott ist flexibel. David ist gehorsam. Josaphat und das Volk sind auch gehorsam. Und dann erlebt David, dass Gott mit ihm ist, allmächtig, übernatürlich. Und Josaphat erlebt Gott, allmächtig und übernatürlich. Manchmal ist der Ort, an dem wir am wenigsten sein wollen, der Ort, an dem Gott uns begegnen möchte. Manchmal ist dieser Ort, wenn Gott uns sendet und wir haben Angst und Zweifel, die Situation, in der wir gerade sind, drin sind, der Ort, wo Gott uns haben will, um uns zu segnen. Und deshalb ist dieses Muster so wichtig. Beten, zu Gott gehen, hören, gehen, gehorsam sein. Und dann kommt der Segen. Das ist nur eine Frage, die für mich wichtig ist für dieses Jahr. Vielleicht ist es an der Zeit für mich und für dich, endlich das zu tun, was ich weiß, was ich tun sollte. Wir haben so zwei Situationen, die vielleicht noch wichtig sind zu beleuchten. Das eine ist, es sind Wüstenzeiten, die uns oft Segen bringen. Auch wenn wir nicht gern drin sind, aber oft bringt uns die Zeit, wo es uns nicht gut geht, wo wir kämpfen, wo wir dann mit Gott ins Gespräch kommen, den meisten Segen. Und das Zweite ist, wir sind Menschen und manchmal sind wir genau wie Jona und kriegen einen Auftrag und sagen, nee, ich gehe woanders hin, da habe ich keinen Bock drauf. Gott, such dir doch jemand anders, ich bin der Falsche. Bei Jona war Gott konsequent. Bei uns ist es vielleicht nicht immer. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir an diesem Schritt stehen bleiben. Wir gehen zu Gott, was gut ist. Wir hören Gottes Reden und dann passt uns seine Antwort nicht. Weil Gott nicht der Wunscherfüller ist, sondern Gott will uns führen, uns leiten und Gott ist der Chef und nicht wir. Und wenn uns dann die Antwort nicht passt und wir nicht gehen, dann entgeht uns der Segen. Und das Risiko, was wir damit eingehen, ist, dass wir Gottes Reden nicht mehr hören. Weil wir immer weniger ihn fragen. Weil wir uns, wenn uns die Antwort nicht passt, warum soll ich ihn fragen? Was soll ich jemand fragen, der mir was sagt, aber ich habe keinen Bock drauf? Und das ist so etwas, was sehr eng zusammenhängt. Gott will uns segnen. Aber wir müssen den Finger ausstrecken, die Verbindung zu ihm suchen. Er redet zu uns. Flexibel, mal direkt, mal durch andere Menschen, mal durch Situationen. Und dann ist es an uns zu gehen, wenn er uns zu gehen heißt. Und dann segnet Gott uns, indem wir in seinen Wegen wandeln. Das ist das, was ich euch gerne mitgeben will. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden. Mit diesen vier Punkten ist das der erste Punkt. Josaphat, David, das Erste, was sie getan haben, sobald ein Problem kam, sie haben für sich entschieden, ich gehe zu Jahwe. Nehmt das mit. Nehmt das mit für die Woche, für die Situationen, die gerade nicht so laufen, die unangenehm sind. Lasst uns immer wieder beschließen, diesen Finger auszustrecken. Gott ist in uns. Er ist uns viel näher, als wir denken. Und lasst uns zu ihm gehen. Und dann vergesst den dritten Schritt nicht. Wenn er redet, lasst uns gehen. Gehorsam sein. Amen.